Herzlich willkommen zu Broke & Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Hier kommt der zweite Teil meines Comeback-Steps. Ich nenne ihn mal Step 59b, auch wenn es eigentlich Step 60 ist. Aber das ist ja ein Geburtstag bzw. Jubiläum und müsste gebührend gefeiert werden. Und mit einem zweiten Teil geht das einfach nicht. Wundert euch also nicht, wenn es mehr oder weniger zwischendrin anfängt oder gleich weitergeht. Im Zweifelsfall hört euch Step 59a nochmal an. Und wenn ihr gerade überhaupt nicht blickt, um was es geht, dann solltet ihr sowieso bei Step 1 anfangen. Ich habe euch gewarnt. In Step 59a ging es um Allzeithochs an den Börsen, vor allen Dingen bei den Mag 7, wie man sie nennt, um die ständige Frage, ob man jetzt aussteigen soll oder in Anlehnung an ein Tour-Album, ich muss hier raus, 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 raus und so weiter, und die Frage, welche Rolle Dinge wie Krieg, Pandemie, querstehende Schiffe in Kanälen, gesprengte Gasleitungen und andere Sachen für die Anlagestrategie überhaupt spielen sollten. Spoiler, wer langfristig denkt, gar keine. Da spielen auch keine News eine Rolle, wie der Rückzug von Joe Biden aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf, die vermeintliche neue Kandidatin Kamala Harris, das versuchte Attentat auf Donald Trump oder News aus der Wirtschaft, wie die neue Computerbrille von Apple oder die Wirtschaftsreformen in China. Kurzfristig ja, vielleicht, langfristig alles eher nicht. Fragen für den Podcast gibt es nach wie vor und ich habe schon viele gesammelt und werde die im nächsten Step, also dem echten Step 60 oder eigentlich 61, einfließen lassen. Aber jetzt erstmal Step 59b. Wir starten mit einer Hörerfrage. Einer, der sich den Podcast bis hierher angehört hat, kommt zu folgender Frage. Diese 7-8% Rendite, die es angeblich an den Börsen immer gibt, dann sicher sind. Nein, es gibt kein sicheres Investment. Punkt. So einfach ist es. Investitionen sind immer mit einem gewissen Mut verbunden. Und der wird im Zweifelsfall belohnt mit Rendite. Frag die Leute, die ganz früh bei Nvidia dabei waren oder Bitcoin. Oder auch bei Rheinmetall und anderen Rüstungswerten. Das ist natürlich nicht für alle was. Und gerade Schwankungen und Rückschläge muss man doch aushalten können. Und das kann nicht jeder. Volatilität heißt eben nicht nur, dass der Kurs mal nach unten geht, sondern dass er auch steil nach oben geht, hin und her. Und dann kommen wir zur Frage, muss ich jetzt raus, 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 wenn es nach oben geht? Kaum einer kommt bei Zeithochs und fragt, muss ich jetzt rein? Aber auch das ist ein Symptom. Der Millionär und Investor Joe Kennedy, seines Zeichens Vater der Kennedy-Sippe rund um John F. Kennedy, prägte die Story, dass ein Schuhputzer ihm einen Aktientipp geben wollte und deshalb hat er alles verkauft. Zitat: Wenn die Börseneuphorie die Massen der Bevölkerung und Kleinanleger erreicht, dann haben die Kurse längst ein Niveau, das sich nicht mehr mit der wirtschaftlichen Realität deckt. Ich gebe zu, ich gehe tatsächlich sehr selten zum Schuhputzer und ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber ich trage lieber schmutzige Hip-Hop-Sneakers. Was ich aber mache, ich gehe regelmäßig zum Barbier. Dieser Barbier, Grüße an Serda, falls du gerade zuhörst, hat mich kürzlich gefragt, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist für Bitcoin und Krypto. Davon habe ich ja ehrlicherweise wenig Ahnung und dazu stehe ich auch. Aber nach Aktien hat er mich diesmal nicht gefragt. Gutes oder schlechtes Zeichen? Ich habe irgendwann mal mit ihm über Aktien, Investieren, Broke & Broker und Co. geredet. Er hat offenbar jetzt bei Bitcoin angebissen. Gilt der alte Aktienspruch auch bei Krypto? Ich weiß es nicht. Und wenn sich jetzt alle für Aktien investieren, muss mich das sorgen oder eher freuen? Alle Steps Broke & Broker hört sich eh keiner von vorne an. Viel zu viel Arbeit. Naja, ich deute das jetzt erstmal so, als wäre die Rallye noch nicht am Ende, beziehungsweise wäre das jetzt nicht das Signal auszusteigen. Was war aber dann der Grund für die Rücksetzer zuletzt? Was könnte ein Strich durch die Rechnung machen? Viel hängt wohl ab von der Inflation. Die ist zwar jetzt lange auf dem Rückzug, nachdem Ende 2022 fast 9% zu Buche standen. Das Statistische Bundesamt sieht für Juni 2024 2,2% Inflation in Deutschland und das ist schon ganz nah am Wunschwert von 2%. Aber darauf kann man sich nicht ausruhen. Seitdem der Konflikt zwischen Israel und Palästina wieder hochgekocht ist, versuchen viele Spieler da irgendwie mitzuspielen. Unter anderem die Houthi-Rebellen im Jemen, die westliche Schiffe überfallen, angreifen und beschießen. Da die aber eher keinen Bock auf solche Gefahren haben, steuern die um den afrikanischen Kontinent herum. Kostet nicht nur Zeit, sondern natürlich auch Sprit, Kraft und einige Millionen Dollar je Schiff. Und jetzt ratet mal, an wem diese Preissteigerungen wieder hängen bleiben. Das gleiche gilt auch für die ganzen Streiks in Deutschland. Ja, okay, Lokführer bekommen viel mehr Geld und arbeiten weniger. Fluglotsen auch, aber wer bezahlt das? Am Ende die Verbraucher, so wie immer. Habt ihr euren Sommerurlaub schon gebucht? Dann erzählt mir aber nicht, dass es euch so schlecht geht, wenn ihr euch zu aktuellen Preisen einen Sommerurlaub leisten könnt. Da sind wir wieder bei Realität und Wahrnehmung. Gefühlt nirgends bekommt man ein Schnitzel mit Pommes für unter 20 Euro, die Bratwurst kostet mindestens 4 Euro und der Döner zwischen 7 und 8 Euro oder sogar mehr. Gönnen sich trotzdem viele. Und ich rede jetzt nicht von schick Essen. Essen wird sowieso teurer, weil die Mehrwertsteuer wieder auf 19% gestiegen ist statt auf 7. Und trotzdem wird gekauft. Wenn ein Restaurant oder Café geschlossen hat, dann meistens wegen Fachkräftemangel. Auch der Steuersatz für Gas und Wärme ist wieder auf 19% angepasst, statt bisher 7%. Auch da bleibt weniger im Geldbeutel. Alles wird also weiterhin teurer und vielleicht noch teurer, als manch einer gerade glaubt. Also doch nicht so viel Platz für Zinssenkungen, eines der Lieblingsthemen an den Börsen? Ich frage mich sowieso, wieso Zinssenkungen so in Stein gemeißelt scheinen. Was ist der Grund? Klar, höhere Zinsen machen Staatsschulden teurer und das kann sich kaum einer mehr leisten, auch nicht die USA auf Dauer. Aber das ist ja eigentlich nicht Aufgabe der Notenbank. Wir haben auch ein Wahljahr und die Demokraten möchten gerne im Amt bleiben. Da hilft mehr Geld immer. Die US-Wahl ist übrigens das einzige politische Thema, das den Markt ein bisschen durchrütteln kann. Aber nur auf kurze Sicht. Lassen wir das weg. Ihr sollt langfristig denken. Es wird so oder so neue Hochs geben. Es ist nur eine Frage der Zeit. Was also ist jetzt zu tun? Ich habe schon lange keine Fachzeitschrift oder Zeitung, Podcast oder Interview oder sonstige Meinung gelesen, deren Kernaussage war, es wird jetzt runtergehen oder jetzt geht's weiter hoch. Eher so ein, wir sind vorsichtig optimistisch, aber erwarten Schwankungen. Oder so ein, alles ist möglich. Also ganz ehrlich, dafür braucht man keine Experten, das ist allgemein gut. Aber es zeigt auch, wie unentschlossen sogar die Profis sind. Keiner traut sich so recht, was zu sagen. Aber im Unterschied zu euch sind die wenigstens seit Monaten im Markt. Die haben das alles mitgemacht, den ganzen Aufstieg. Also jetzt verkaufen oder kaufen oder alles so lassen? Genau das nennt sich ja Anlagestrategie. Wenn eure ist, mich zu fragen, dann seid ihr sowieso nicht weit gekommen. Wenn ihr immer schaut, über was auf Instagram und Co. am meisten geredet wird, dann seid ihr vielleicht sogar auf dem richtigen Pferd. Aber wie lange? Wann müsst ihr raus? Oder ihr könnt euch überhaupt nicht entscheiden und tut euch ganz besonders schwer. Manchmal ist es tatsächlich besser, sich ein, zwei oder drei gute Fonds rauszusuchen, bevor alles den Bach runtergeht. Selbstständig investieren kostet Zeit, Know-how und Research und auch eine kleine gewisse Leidenschaft. Aber eine gewisse Leidenschaft bringt ihr ja mit, sonst hättet ihr euch nicht 59 Ausgaben Broke und Broker reingezogen. Und wenn ihr jetzt feststellt, dass es doch gerade die erste Folge ist, dann geht zurück zu Step 1 und fangt von vorne an. Lohnt sich eigentlich für alle von euch, denn ich kenne den einen oder anderen, der sich's nochmal von vorne angehört hat und gesagt hat, dass er es mit einem ganz anderen Ohr gehört hat. Zurück zum Thema Fonds. Wann ist ein Fonds gut? Das war eine der Fragen der letzten Wochen. Kommt drauf an, was man will, würde ich mal sagen. Das lässt sich auch nicht so einfach beantworten mit einem Satz. Wann ist ein Rapper gut? Bushido ist vermutlich der erfolgreichste Rapper in Deutschland. Würden alle zustimmen. Aber ist er damit dann auch der beste Rapper Deutschlands? Vermutlich nicht, also ich stimme dagegen. Es ist nicht immer nur die Frage der reinen Rendite. Manche Fonds performen weniger als der DAX, aber dafür konstant und haben weniger Schwankungen. Andere sind in Spezialthemen unterwegs, Immobilien oder künstliche Intelligenz. Da muss man sich halt gut auskennen. Außerdem haben aktive Fondsmanager genau die Frage als ihre Aufgabe. Nicht nur, welche Aktien gut sind, sondern auch wann und mit wie viel man da rein soll oder auch wieder raus soll. Das ist ihr Job, nicht eurer. Es gibt noch andere Möglichkeiten, damit umzugehen, aber das lasse ich jetzt hier nur erwähnt. Wir wollen hier nicht anfangen mit Stop-Loss-Kursen und erst recht nicht mit Derivaten. Kommen wir zum Abschluss und damit zu meiner Lieblingsnachricht der letzten Wochen, die auch dafür gesorgt hat, dass ich meine ersten Notizen für diesen Step hier sogar vom Krankenhausbett ausgeschrieben habe. Und zwar lautet die Frage, wie kommt man raus? Also passend zum Grundthema dieser Ausgabe, raus, raus, raus. Danke Mars an diese Frage, die ich tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht angesprochen habe. Und ich habe auch keine Angst, dass der Pantoffel-Torch stattdessen jetzt mit Trading anfängt oder so. Ganz im Gegenteil. Es geht um das Ende. Also das echte Ende. Finito. Wie und wann nimmt man seine Kohle als Altersvorsorge da wieder raus? Früher hat man gesagt, 100 minus Alter gleich Aktienquote, der Rest in Anleihen. Aber wie das mit den Anleihen wird, kann euch keiner so recht sagen, ich zumindest nicht. Raus kommt man also genauso, wie man reingekommen ist, meiner Meinung nach. Durch die gleiche Tür und in der gleichen Geschwindigkeit. Oder sogar noch langsamer. Ein alter Torch rennt nicht mehr so viel und muss er auch nicht. Auch da kann keiner sagen, ob gerade ein guter Zeitpunkt ist für den Verkauf oder nicht, oder in 3 Monaten oder in 2 Jahren. Oder ob da plötzlich Crash, Systemzusammenbruch, Bürgerkrieg, Bankenflucht oder sonst was ansteht. Ich weiß es nicht. Und deshalb würde ich genauso ernten, wie ich gesät habe. Stück für Stück für Stück. Keine Ahnung, was für Angaben und Steuern man bis dahin zahlt. Keine Ahnung, was einem weggenommen wird und umverteilt. Aber es bringt da auch nichts, drüber nachzudenken. Der Pantoffel-Torch dürfte hoffentlich jetzt schon einen schönen Gewinn haben und in 20 bis 25 Jahren erst recht. Und den gilt es dann nach und nach einzusammeln. Und keine Angst vor anderen, die das gleiche vorhaben. Die paar Kröten machen den Markt nicht fett bzw. dünn. Das sind ganz andere Summen am Start. Selbst wenn wir hier alle gemeinsam unser ganzes Geld auf einmal abziehen. Aber sollte ich dann noch am Leben sein, dann berichtet mir gerne von euren Erfolgen. Und das könnt ihr auch jetzt schon tun. Eigentlich müsste jeder von euch ein schönes Plus im Depot haben. Feiern wir uns doch mal selbst. Und keine Angst vor Rücksetzern. Die kommen sowieso irgendwann. Und danach geht's wieder hoch. Genauso wie bei mir, by the way. Kommt gerne wieder mit euren Fragen auf mich zu. Ich brauche ja auch ein bisschen Futter für die nächste Folge. Jubiläumsfolge 60. Bis dahin traue ich mir einen optimistischen Ausblick zu. Es war nicht das letzte All-Time-High im DAX. Und auch nicht die letzte Folge Broke on Broker. Wir hören uns.